Hallo, Tobias Kramer, Herausgeber von DZB Portfolio, ist heute wieder zu Gast. Wir lassen zum einen eine alte Tradition aufleben. Er ist wieder unterwegs auf Reisen, deswegen heute im Hotelzimmer in Frankfurt, falls es ein bisschen knarscht, das liegt nicht am Gewicht, sondern im schwachen Stuhl. Und zum Zweiten, wir werden wieder ein Update geben zu den Big Techs. Wir haben von einem Quartal bereits uns die großen Werte angeschaut, wollen heute nochmal darauf eingehen. So, Tobias, jetzt darfst du zurückschießen.
Ja, schönes Ding zum Auftakt. Aber natürlich liegt es auch am Gewicht. Wobei man eben auch dazu sagen muss, so ein Knarzen hatte ich bisher auf wenigen Stühlen. Also von daher muss man sagen, das Gewicht triggert die Qualität des Stuhles entsprechend. Und von daher, wenn ich mich bewege, jetzt macht er natürlich überhaupt keinen Krach. Jetzt macht er Krach. Okay. Fangen wir vielleicht an, fangen wir vielleicht uns damit zu beschäftigen, womit wir uns eigentlich beschäftigen wollen, nämlich 10 Billionen Dollar Marktkapitalisierung.
Und zwar in der Schreibweise nicht der Amerikaner, sondern die wir kennen. Also wirklich eine richtig, richtig große Zahl, die wir heute vor uns haben. Vielleicht ganz kurz vorweg, hier der Disclaimer, den du noch davor zugeschickt hast, der muss natürlich mit berücksichtigt werden. Haftungsausschluss, keine Gewähr, keine Richtigkeit irgendwie und keine Aufruf zum sofortigen Kauf von irgendwelchen Werten. Und ganz zum Schluss gibt es dann nochmal Disclaimer von der Börse. Jetzt sind wir abgesichert und jetzt können wir auch loslegen. Aber bevor wir auf diese Werte eingehen, wäre es natürlich interessant, dass man die Zahlen mal ein bisschen besser fassen kann. DAX 30, wie viel ist denn der Wert im Vergleich zu diesen 5 Aktien, die jetzt gleich drankommen?
Ja, 1,4 Milliarden Euro, 1,4 Billionen Euro, siehst du, da geht's schon los. 1,4 Billionen Euro, aber wir brauchen natürlich das Dollar-Äquivalent, das sind im Moment so etwa 1,7, dann auch schon nett aufgerundet. Und das heißt, die 5 Aktien, die wir jetzt besprechen in den nächsten 30 Minuten oder ein paar mehr, die sind 5,6 Mal DAX. Nur diese 5. Also ein brutaler Unternehmenswert, um den es hier heute geht, mit ja, sehr beeindruckenden Umsatzentwicklungen, Gewinnentwicklungen, gar nicht so schrecklichen Multiples, das kann man ja auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, denn keine dieser 5 Aktien ist im Grunde genommen so, dass man sagen müsste, komplett irrational, alle wachsen, bei allen sieht es gut aus. Vielleicht sind so zwei ein bisschen am oberen Ende und vielleicht ist eine auch schon so ein bisschen drüber hinausgeschossen. Aber bei keiner würde ich deswegen im Moment sagen, verkaufen.
Dann gehen wir mal los. Du hast gesagt, du hast sortiert nach dem Wert, nach der Marktkapitalisierung. Also fangen wir bei A, trotzdem wie Apple an. Und du hast uns ein paar Zahlen mitgebracht. Jetzt nicht erschrecken, das sind wirklich mehr als nur ein paar. Aber ich bin gespannt, was du alles rausliest. Einmal Vergangenheit betrachtet und natürlich auch so ein bisschen für die Zukunft. Beides natürlich sehr interessant.
Ja, also zunächst mal, das sind eben so die Zahlenansichten, die ich mir immer ganz gerne bei den Unternehmen angucke, wo ich einfach raufgucke, und das kann ja der geneigte Zuschauer dann auch machen, wenn er sich diese Unterlage herunterlädt und einfach mal für sich ein bisschen daran gehen. Was bei einer Apple einfach auffällt, ist zunächst mal etwas, womit man gleich mal aufräumen kann. Und zwar die Zeilen ganz unten. Und ich glaube, der eine oder andere hört das Ganze auch als Podcast, von daher werde ich immer auch die Werte so ein bisschen dazu sagen. Aber ganz unten in der Tabelle steht die Marktkapitalisierung und der Enterprise Value. Und in dem Moment, wenn der Enterprise Value größer ist als die Marktkapitalisierung, heißt es nichts anderes, als dass das Unternehmen im Moment ein bisschen Schulden hat und diese Schulden quasi, die ein Käufer ja in irgendeiner Form dann auch irgendwann zurückzahlen müsste, würden seinen Kaufpreis, seinen kompletten finanziellen Aufwand quasi erhöhen, und die stellen somit den Enterprise Value dar. Also einmal die Marktkapitalisierung, der nackte Wert der Aktien, aber dann, wenn Schulden auch noch zurückgezahlt werden müssten, komplett inklusive der Verrechnung von Guthaben, dann wäre es eben noch ein bisschen was. Und das sieht hier total harmlos aus, ne? Marktkapitalisierung von Apple 2,56 Billionen US-Dollar. In American English, it would be Trillion. Aber ich werde versuchen, hier diese Begriffe Billionen und Milliarden sauber zu verwenden. Der ein oder andere Versprecher, den kann ich aber auch nicht ausschließen. Also nochmal zurück zur Marktkapitalisierung von Apple im Moment. 2,56 Billionen Euro. Der Enterprise Value ist 2,65, also 0,1 Billionen Euro höher. Das klingt total harmlos. Aber das sind einfach mal 100 Milliarden Euro. Und davon könnte man im DAX schon sehr, sehr gut einkaufen, so im Bereich der preisgünstigeren Unternehmen. 100 Milliarden US-Dollar hat Apple also im Moment netto Schulden. Und deswegen nicht bitte nur, wie es in, ich habe es in einigen Podcasts zuletzt gehört, dass bei Apple immer nur geguckt wird, was ist da eigentlich an liquiden Assets, bitte auch auf die andere Seite gucken und mal auch darauf schauen, was an Verbindlichkeiten aufgenommen wurde. Die übersteigen hier die kurzfristig verfügbaren Assets eben um besagte 100 Milliarden. Ansonsten ist es bei Apple eben so, dass die Aktie im Moment mit einem schon ordentlichen KGV notiert, bezogen auf das jetzt bald oder schon vor einem Jahr quasi fast zu Ende gegangene Jahr, ist das PI damals gewesen bei 35. Es ist jetzt auf Basis der TTM-Zahlen, die man dann eben auch sieht, bei etwa 30. Damit ist es ein ganzes Stück zurückgegangen. Diese Überbewertung oder diese sehr, sehr hohe Bewertung hat die Aktie aus der Vergangenheit ein bisschen abgebaut. Von daher sieht es jetzt ganz gut aus. Aber man muss bei Apple insbesondere eine Sache hervorheben, die nicht auf den paar Zahlen mit verzeichnet ist, die ich hier mitgebracht habe, sondern die woanders zu finden ist. Und da geht es dann in die Zukunft. Und da sieht es eben so aus, dass bei einer Apple bezogen auf die nächsten 3 Jahre ein eher schwaches Gewinnwachstum erwartet wird. Denn die Gewinne pro Aktie sollen bis 2023 nur in Anführungsstrichen auf $5,66 steigen. Das ist zwar bezogen auf den 2020er Gewinn eine Zunahme in jedem Jahr von 20% durchgerechnet, nur man muss dabei eben auch berücksichtigen, dass der Großteil dieser Gewinnsteigerung bereits im Jahr 2021 über das Jahr durch das schon im September Ende Geschäftsjahr sehr, sehr breite Erkenntnisse vorliegen, eben schon vorweggenommen haben, diese Gewinnsteigerung. Danach geht es von 5,24, die für dieses Jahr, für 21 erwartet werden, auf 5,62 und 5,66 im Jahr 2023. Und auch die Umsatzsteigerung, die fällt einigermaßen moderat aus, auf Basis der 21er Erwartungen. Da werden jetzt 366 Milliarden US-Dollar Umsatz insgesamt erwartet. Und das soll bis 2023 388 Milliarden US-Dollar werden. Von daher zeigt sich hier eine Sache. Bei Apple ist eigentlich das Next One More Thing fällig. Im iPhone-Bereich ist das nicht unbedingt zu erwarten. Und im Grunde genommen warten ja alle auf ein Produkt seit Jahren von Apple, mit dem man dann endlich mal anfängt, diesem Eindringling in den, oder diesen, ja, diesen Eindringling in den Milliardärsclub ein bisschen Konkurrenz zu machen, nämlich Elon Musk. Und damit geht es irgendwann auch um das Apple Car.
Da gibt es in Europa und in Deutschland vielleicht einige Aktien, die man durchaus dafür nutzen, einkaufen könnte, was auch immer. Genau das ist schon angesprochen. Die großen Innovationen fehlen bei Apple seit langem. Ich meine, Gewinne werden immer mit dem iPhone gemacht. Ich habe vor kurzem jetzt einen Leak vom iPhone 14 wieder gesehen. Ja, sieht ganz schön aus, aber die großen Performance-Steigerungen, die großen Nutzungssteigerungen, die wir früher hatten, die sind einfach immer weniger möglich. Und was natürlich auch ganz klar in letzter Zeit aufgefallen ist, die in der CPU-Seite, also die eigenen CPUs, die jetzt Apple rausgebracht hat, die sehen ja schon ganz ordentlich von der Leistung aus, gerade wenn man viel mit Grafik zu tun hat, höre ich da einigen großen Lob, aber einfach der große Massenmarkt ist halt immer noch bei Intel und bei AMD, also wird das wahrscheinlich auch nicht der Riesenkick zu sein. Oder glaubst du, das kommt noch mehr?
Ja, noch. Also das sind natürlich diese Prozesse, die in dem Unternehmen laufen. Also ich meine, mit den eigenen Chips haben sie jetzt vor 1,5 Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, angefangen. Und da geht schon noch einiges, weil es gibt ja die Erneuerungen von Geräten. Und bei uns war das jetzt eine ganz spannende Situation in diesem Jahr. Wir haben bei uns im Team einfach rumgefragt, bei den Leuten, wo neue Rechner anstanden, und zwar insbesondere bei der Technik, was sie denn haben wollen. Und auf einmal ist unsere Apple-Quote signifikant nach oben gegangen. Ich habe mir ja auch kürzlich einen neuen Rechner gekauft. Ich bin auf Windows geblieben, nachdem ich mich gedanklich eigentlich auch schon von Windows verabschiedet hatte, aber so ein paar Bedienungssachen sind mir dann eben doch so vertraut. Excel ist mir in der Microsoft, auch in dem Microsoft Operating System einfach deutlich lieber. so dass ich auf dem Windows-Laptop geblieben bin. Aber die kleinen MacBooks, die MacBooks Air, die erfreuen sich in der Technik und bei Kollegen großer Beliebtheit. Also wir haben in dem Jahr, glaube ich, 4 neue Apples gekauft und einen Windows-Rechner, den für mich. Also von daher steht es im Moment bei Apple gegen Windows 4-1. Die Dinge halten sehr, sehr lange. Von daher bei den nächsten Erneuerungszyklen kann es in dem einen oder anderen Unternehmen eben auch dazu kommen, dass davon mehr gekauft werden. Und dieses Thema Weiterentwicklung vom iPhone, da muss man eben mal sagen, ja, das wirkt jetzt ziemlich ausgerutscht, aber im iPhone und für das iPhone hat Apple ja einen komplett neuen Kosmos geschaffen und diese Softwareverkäufe, die bringen eben mittlerweile auch schon sehr, sehr viel Geld ein und es geht sukzessive nach oben. Die Zusatzdienste, ob nun Apple Music, Apple Games, das Movies heißt es, glaube ich, das Programm, ist eben auch etwas, wo man auch noch Luft deutlich nach oben hat und was eben mit ganz anderen Margen aufgeladen ist. Apple ist übrigens wirklich eine Firma, da bietet es sich mal an, dass wir bei den nächsten Quartalszahlen genau zu Apple vielleicht mal so eine Art Deep Dive machen und dass wir da uns auch mal das Quartalsreporting etwas genauer anschauen. Aber jetzt sollten wir diese Aktie verlassen, vielleicht mit dem Schlusswort, weil das drei Vokabeln sein werden, die jedes Schlusswort beinhaltet. 23er KGV erwartet bei 27,4. Das dreijährige Gewinnwachstum, was dem gegenüber steht, 19,9, also knapp 20%. Und wenn man mit der Börse Stuttgart telefoniert, darf man ja auch mal an einen Stuttgarter Vermögensverwalter erinnern, nämlich Georg Tilenius, der in Deutschland damals das sogenannte PEG-Ratio eingeführt hat. Also zumindest ist es mir durch Georg Tilenius Mitte, Ende der 90er das erste Mal über den Weg gelaufen. Und er hat sich dann auch ein paar Sachen meiner Diplomarbeit damals angeguckt und mir dabei geholfen. Von daher, die Reminiszenz sei erlaubt. Das PEG-Ratio schaut sich das KGV und das Wachstum eines Unternehmens an, das langfristige Wachstum, was hier mit 20% erwartet wird. Das KGV für 2023 ist aber bei 27,4. Also KGV größer als Wachstum, was erwartet ist. Von daher wäre an der Stelle die Apple zwar eine gar nicht so teure Aktie, aber eine aus dieser Begrifflichkeit herauskommenden kein Kauf, der sich im Moment aufdrängt.
Du hast schon gesagt, vielleicht kann dem einiges zutrauen, kommt irgendwann das nächste Big Thing mit einem großen Paukenschlag. Es gab ja auch längere Zeit Gerüchte, Kooperationen mit Hyundai oder sonstigen Autohersteller für ein Apple Car. Aber das heißt damit, wir kommen zur nächsten Aktie. Du hast schon von deinem Microsoft Laptop gesprochen und da auch Microsoft die zweite Aktie ist, die wir heute anschauen wollen, passt es ja ganz gut zusammen. Hier mal die Zahlen von Microsoft.
Ja, also ich habe nicht nur einen Microsoft Laptop, sondern wir sind jetzt in meinen beiden Firmen in den letzten Monaten auch komplett in die Microsoft-Welt umgezogen. Also unsere Mails liegen da auf den, ich glaube, in Deutschland gehosteten Servern. Darüber hinaus haben wir die Softwarepakete für alle Mitarbeiter, die diese Softwarepakete dann auch nutzen wollen, abgeschlossen und insbesondere das ganze Thema Laufwerkarchitektur ist, wenn nicht wie heute beispielsweise auch, ein paar Bedienungsschwächen von meiner Seite oder auch von den Kollegen dazukommen oder immer so ein paar Merkwürdigkeiten, die beim Anwenden von Technik immer passieren, dann ist das ein absoluter Hammer. Also ich habe selten auch solche Spaßerlebnisse gehabt beim Arbeiten, weil es für mich eben wirklich ein neues Erlebnis war, diese Cloud-Funktion in der Form zu haben, wie sie Microsoft mir jetzt liefert. Vor dem Hintergrund habe ich dieses Unternehmen auf einmal anders gesehen und sehr, sehr bedauert, dass wir das nicht schon vor ein paar Jahren bei uns eingeführt haben. Habe ich unseren Technikern auch gesagt, dass das sehr schade ist, vor verschiedenen Hintergründen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kann ich zumindest auch auf der Produktebene für mich einschätzen, ist es ein Schritt nach vorne und das ist es für uns definitiv. Ja, vieles davon hat die Aktie aber schon mehr als in den Kursen drin. Natürlich sind das Umsatzentwicklungen zum Niederknien. Wir haben hier ein ungerades Geschäftsjahr, was im Juni 21 endet. Und wenn man mal einfach auf Juni 2011 blickt und da die 70 Milliarden Umsatz sieht, die sich bis Juni 21 auf 168 gesteigert haben, dann ist das schon mal sehr beeindruckend, weil es 100 Milliarden mehr sind. Aber mal durchgerechnet ist es gar nicht so eine krasse prozentuale Steigerung. Trotzdem ist es hier eben so, dass ich insbesondere das Net Income von seit 2011 23,15 auf 61,3 Milliarden US-Dollar weiterentwickelt hat. Also da ist es dann schon eine etwa zweieinhalbfachung vom Umsatz, eine Verdreifachung vom Net Income. Das spricht eben dafür, dass sich die Marge ausgeweitet hat, was man dann eben auch sieht. Einschränken muss man hier auch noch ein bisschen sagen, in 2011 war das Jahr, wo Microsoft seinen absoluten Margenpeak hatte, bis Juni 21, denn da war die Nettomarge auf einmal bei 36,45% und da sind die Steuern, die in den USA zwar in geringerer Form, aber trotzdem abgeführt werden, eben schon mit dabei. Wir kommen an anderer Stelle nochmal später zu dem Thema Steuern in den USA, aber das ist eben etwas, was hochgradig beeindruckend ist. Hochgradig beeindruckend ist übrigens auch der Blick in die Price-Sales-Ratio-Zeile, denn da kann man eine permanente Aufwertung, insbesondere so seit 2015, sehen. In 2015 war der Vergleich von der Marktkapitalisierung oder vom Aktienkurs zum Umsatz je Aktie eben bei 3,89. Es stieg dann an in 2016 auf 4,5, dann auf 5,6, dann auf 7, dann auf 8,25, dann auf 11. Und wenn man dachte, in 2020 11 als PS-Ratio, das reicht doch langsam. Nee. Im Juni 21 ist es bei 12,2 und und jetzt Mitte September des Jahres 2021 ist es auf den Basis der ganz aktuellen Kurse und der zurückliegenden Zahlen fairerweise bei 13,6. Also, boah, das ist schon viel. Und auch der Blick in die Zukunft macht es dann nicht viel erbaulicher bei einer Microsoft. Denn ausgehend von den 168 Milliarden Dollar Umsatz sollen diese Umsätze bis 2024, wir nehmen jetzt natürlich ein Jahr mehr, weil wir blicken auch hier drei Jahre in die Zukunft, und sagen hier eben 248 Milliarden US-Dollar soll dann der Umsatz sein. Das ist eine Steigerung von sensationellen, auch auf dem Level, wo das Unternehmen angekommen ist, von 14%. Aber wir kommen jetzt eben gleich auch noch zu den anderen Zahlen. Der Gewinn wird nur, ganz wichtig, Anführungsstriche, deutlich gesetzt, um 12% gesteigert. Der Gewinn pro Aktie wird in 24 bei 11,30 Dollar erwartet. Und das entspricht dann einem KGV von 26,5, wo man sagen könnte, naja, bei der Apple war es ja eben 27,4, das ist ja dann niedriger. Da kann man sagen, ja, ist es, nur dummerweise, jetzt kommen wir wieder zurück auf das Tilenius Pack, das Price Earnings und Growth Verhältnis, da haben wir hier eben bei einer Microsoft nur ein 12-prozentiges Gewinnwachstum. Und 26er KGV durch 12er Gewinnwachstum heißt nichts anderes, als dass wir hier ein PEG-Ratio haben von 2,2. Damit ist die Aktie mit den Zahlen zu teuer. Da kann man natürlich immer noch ein Margenkaninchen irgendwann aus dem Hut zaubern. Aber also das ist jetzt für mich ein bisschen doof, weil ich die Aktie ja als einzige von den fünfen, die wir hier heute besprechen, leider nicht in meinem Depot habe. Und das ist natürlich bezogen auf die Kursentwicklung extrem bedauerlich, denn das machen wir vielleicht auch noch. Im Jahr 2011, als das damalige Peak bei der Marge war, schloss diese Aktie im Juni 2011 bei 26 US-Dollar. Und sie steht jetzt eben bei 300. Das ist schon ein bisschen traurig dann, wenn man da nicht investiert ist. Und diesen Vergleich könnte man nur noch bei jedem Ende machen. Deswegen vielleicht einfach mal die Unterlagen runterladen und sich das mal ein bisschen genauer angucken.
Dann gebe unten mal den Link dazu, wenn es für dich okay ist, wo man diese Daten auch runterladen kann. Ich meine, Microsoft ist halt ein Unternehmen, das sich ganz klar stark entwickelt, die Cloud-Branche sehr stark aktiv für sich nutzt. Azure als Cloud gibt es immer wieder auch Soft mit der AWS. Wer ist besser, wer ist stärker? Da gab es dann auch schon im amerikanischen Verteidigungsministerium Probleme miteinander. Und du hast schon eins angesprochen. Früher war es so, wenn man gemeinsam an einem Dokument gearbeitet hat, da war es halt Schreibgeschütz, wenn ich es aufmachen wollte. Und jetzt in Office 365 kann man halt parallel dann arbeiten. Ich glaube, da kann schon noch einiges passieren. Oft denkt man sich, was soll noch besser werden? Aber ich glaube, wir wachsen noch mehr zusammen und arbeiten noch mehr digital miteinander. Das sind solche Dienste durchaus interessant. Es kommt vielleicht ein oder andere, sagt noch, ja, wie sieht es mit dem Gaming-Dienst aus? Ich meine, Gaming, die Xbox und Co. ist ein relativ kleiner Zubrotbringer für das ganze Segment. Also als wirklich die Software, Windows, die Microsoft-Pakete und vor allem die Cloud-Sparte wesentlich größer und interessanter. Und die Aktie, ja, du sagtest es schon, jetzt ist ja relativ früh, ist eigentlich so eine langweilige Aktie, die schon seit Ewigkeiten gibt. Aber man muss einfach recht früh das Ganze sich anschauen und auch wirklich ins Depot legen, dann macht es ja auch Ewigkeiten Spaß.
Ja, und vor allen Dingen, also das ist eben auch eine Aktie, wo man eben auch natürlich an der Strategie lange zweifeln könnte. Vielleicht kannst du ja einfach mal nicht so ein 3- oder so ein 5-Jahres-Chart, sowas Pillepalle einblenden, sondern geh doch einfach mal auf 20 Jahre und dann guckt man sich einfach mal diesen sehr, sehr langen diese sehr, sehr lange Seitwärtsbewegung von einer Microsoft-Aktie an, der ja im Grunde genommen bis ins Jahr 13, eigentlich auch noch 14, 15 reinging. Ich meine, wenn wir uns diese End-Juni-Kurse angucken, 26, 30, 60, 34, 41, 44, 51 in 2016. Dann wurde es eben irgendwann auch ein bisschen rabiater. Also der Umsatz wurde gesteigert, das Multiple auf den Umsatz hat sich deutlich erhöht. Und dann ging es eben irgendwie zur Sache. Und von den 50 Dollar mal latent abgerundet auf die 300 ist es eben immer noch eine Performance von 500% in fünf Jahren, das ist ganz in Ordnung, finde ich. Also verfünffacher in 5 Jahren, das ist schön.
Wir hatten lange Zeit zum dünnen Röschenschlaf bei der Aktie, absolut.
Ja, ja, und dann kam eben das neue Geschäft, dann kam das Abo-Geschäft, was ja zunächst auch mal in einem Jahr volle Kanne reingeschlagen hat, weil die Umstellung von Softwareverkäufer auf ein Abo-Modell, die braucht eben ein Jahr, aber wenn es funktioniert, ist es in den meisten Fällen eben eine Verdopplung bis auch noch Ver-X-Fachung der jährlichen Umsätze. Und also ich habe in den letzten 20 Jahren, glaube ich, ich würde vermuten, 4 verschiedene Office-Versionen genutzt. Und jetzt werde ich eben bei jeder neueren mit dabei sein. Und ich glaube, die Erneuerungszyklen sind ja eher so im Bereich von 2 bis 3 Jahren, exklusive der Zwischenupdates, die dann immer noch kommen. Und von daher bin ich jetzt eben auch quasi wie bei Apple ja auch in irgendeiner Form gefangen in diesen Systemen. Und sollte ich mich nicht irgendwann doch von diesen Microsoft-Diensten an der Stelle verabschieden, wobei, also dieses ganze Office-Paket, glaube ich, werden wir weiter nutzen. Es kann irgendwann mal ein anderer Rechner sein, aber dieses Ökosystem Office und Cloud, das muss ich auch als Dropbox-Aktionär sagen, das machen die schon wirklich sehr, sehr gut.
Es geht jetzt schon so weit, dass du es auf jedem kleinsten Tablet theoretisch nutzen kannst, also wirklich im Browser auch starten kannst, und das ist natürlich der große Vorteil davon, einfach.
Wenn man sich nicht, wie ich vorhin, so doof bei der Anwendung anstellt, dann klappt es total gut. Ja, aber auch da ist ja noch Lernfähigkeit vorhanden. Und also das funktioniert, und das ist das Schöne, es funktioniert eben auch auf dem iPhone sehr, sehr gut. Wie gesagt, dusseliger Nutzer immer mal außen vor, aber das funktioniert auf dem iPhone grundsätzlich gut. Und man hat dann eben in der Tat etwas am Rechner im Büro gemacht, haut sich möglicherweise ins Taxi rein, und kann auch mal ganz kurz durchgehen, ist da jetzt wirklich alles drin, und im Zweifelsfall auch wirklich noch, dann wird es ein bisschen frickelig, ins Word-Dokument im Taxi reingehen. Dann hat man vielleicht aber auch noch den Laptop oder sein iPad mit dabei oder was auch sonst für Devices. Also es ist auf jeden Fall sensationelles Arbeiten, aber die Aktie ist jetzt, um das mal hier abzuschließen, sensationell teuer. Nochmal zur Erinnerung, 24er KGV, 26,5. Das erwartete 3-Jahres-Wachstum zu diesem Zeitpunkt wird bei 12% gesehen, damit ein Pack von 2,2, damit auf jeden Fall zu teuer. Aber einige sagen jetzt schon, das sagt der Kramer ja sowieso immer, das höre ich nämlich in der Tat öfter. Ich verspreche schon jetzt, das wird sich ändern, und zwar schon mit der nächsten Aktie.
Hoho, ja, jetzt kommen wir zur nächsten Aktie. Und zwar, du hast die ganze Zeit als Beispiel genannt, dass man die Microsoft-Produkte wunderbar auf dem iPhone, iPad nutzen kann, aber genauso auf Android-Geräten. Und so kriegen wir jetzt den Schlenk zu Alphabet hin. Nummer 3 heute.
Genau, Alphabet als der, ja, als das dritte A, ne? Weil wir haben ja normalerweise Apple, Alphabet, Amazon, die kommt auch noch. Aber die kommt eben erst nach der Alphabet bei der Marktkapitalisierung, von daher auch in dieser Reihenfolge nach der Alphabet. Und auch hier kurz zur Einordnung, 1,92 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Und hier ist der Enterprise Value, auch da bitte den Blick in die vorletzte und drittletzte Zeile richten der Unterlage. Da ist der Enterprise Value bei 1,824 und das sind dann eben 0,1 Billionen. Es klingt immer so harmlos. Also 100 Milliarden kleiner als die Marktkapitalisierung. Und das ist deswegen interessant, weil damit im Grunde genommen auch noch wirklich hartes Cash als Akquisitionswährung zur Verfügung steht. Nebenbei hat man ja auch noch die Aktien, die man auch ganz gerne bezahlt, wenn es dann um irgendwelche Übernahmen geht. Aber hier ein hochgradig liquides Unternehmen, was, ja, also auch da, das macht ja einfach nur Spaß, sich diese Umsatzzeile anzugucken, wo man nicht einen Bruch seit 2006 hat. Die Net Income Zeile, die ist ein bisschen unruhiger. Da verweise ich einfach mal auf die Unterlagen, sich das anzugucken. Aber also diese Umsatzentwicklung von 10 Milliarden auf jetzt 182,5 Milliarden oder in der Trading 12-Month-Betrachtung eben 220 Milliarden, der ist eben hochgradig beeindruckend. Und bei Alphabet fällt eine Sache auf und da will ich eben auch den Blick hinrichten. Ich habe jetzt ein paar Mal schon das Price-Sales-Ratio angesprochen. Also Preis durch Umsatz. Und hier fällt einfach bei Alphabet sehr, sehr schön auf, dass lange Zeit, also die letzten 2-3 Monate, muss man da blöderweise für die, die jetzt zu gucken, netterweise für die, die die letzte Betrachtung dieser 5 Aktien sich angeguckt haben. Denn da ist die Alphabet eine der Aktien gewesen, die am besten bei weggekommen ist. Unter anderem eben auch wegen des niedrigen Price-Sales-Ratios, was sie damals noch hatte. Im Dezember 2020 lag es bei 6,6 und das ist im Grunde genommen auch so ein ganz normaler Wert gewesen in den letzten Jahren, zurückgehend bis 2008. Nur in 2006 und 2007 war das Price-Sales-Ratio mal bei 13 und jenseits von 13. Und jetzt hat es sich in den letzten Wochen im Grunde genommen auch deutlich nochmal nach oben entwickelt und ist mittlerweile auf Basis der zurückliegenden Zahlen bei 8,9. Aber deswegen lohnt es sich hier auch in die Quartalsberichte reinzugucken, denn da ist es bei zwar höher bewerteten 7,56, aber das ist im Vergleich zu dem, wie es in der Historie war, relativ moderat. Und hinzu kommt eben, dass es Alphabet gelungen ist, A, die Nettomarge deutlich auszuweiten und das trotz all der Investitionen, die man in die sogenannten Other Bets gemacht hat, von der ja unter anderem, und um die wahrscheinlich wichtigste zu nennen, die Waymo, auch mittlerweile mit einem Wert im Multimilliarden und eigentlich auch Multi-100-Milliarden US-Dollar-Bereich bewertet wird. All das ist in dieser Aktie noch drin. Das produziert kein Cash, das produziert kein Geld. Im Gegenteil, das produziert im Moment immer noch Verluste, weil die Investitionen, die sich Alphabet aber leisten kann, eben gigantisch sind. Und warum können sie sich das leisten? Naja, weil sie da diese klitzekleine Suchmaschine betreiben, die eben Marktanteile signifikant jenseits der 80%-Marke hat und weil sie diese andere kleine Suchmaschine betreiben, wo unter anderem auch die Videos der Börse Stuttgart drüber gespielt werden, nämlich YouTube. Ja, genau. Und damit hat man da eben etwas, was richtig viel Cash, richtig viel Gewinne produziert, wodurch man sich andere Wetten leisten kann. Ich hatte es ja eben bei einer Microsoft schon gesagt, dass jetzt eben auch noch eine Aktie, mindestens eine Aktie kommt, die eben günstiger ist. Und deswegen gehen wir mal ein bisschen auf die Bewertungsparameter rein. Für 2021 werden 231 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet und 91 Dollar Gewinn pro Aktie. Man muss bei der Alphabet eben dazu sagen, die Aktie, so eine, ist jetzt nicht so ganz nachgeschmissen. Die hat einen hohen Stückpreis, aber das macht die Verhältniszahlen eben auch nicht anders, weil wir können ja alles durcheinander dividieren, multiplizieren und so weiter. Aber die Division ist jetzt hier relativ wichtig, weil wir gucken uns natürlich beim KGV die 2874 US-Dollar an und die 91,45, die für 2021 erwartet werden. Und da ergibt sich als 21er KGV schon ein Wert von nur noch 31. Zum schnellen rückblickenden Vergleich, bei Microsoft ist es 33,6, bei Apple ist es 29,6, aber danach soll es eben abgehen. Das Dreijahreswachstum, was bei Alphabet erwartet wird, liegt bei 18%, das Gewinnwachstum bei 27,2 und damit würde das 23er KGV bei 23 liegen. Okay, 23,8. Aber trotzdem steht zumindest eine 23 vorne, auch wenn ich unsauber kaufmännisch gerundet hätte. Bei einem Dreijahresgewinnwachstum von 27% ist diese Aktie also mit einem PEG-Ratio, mit einem erwarteten PEG-Ratio von unter 1 bewertet und damit ist sie im Grunde genommen kaufenswert und attraktiv bewertet. Und von daher, ganz wichtig, das ist eine private Meinung. Ich weiß gar nicht, ob mein Chefredakteur Ralf Anders jetzt gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, nach dem Motto, was wird denn jetzt schon wieder erzählt? Also die Alphabet ist für mich ganz persönlich eine der drei Aktien in dieser Sendung, die im Grunde genommen kaufenswert sind. Die Alphabet ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall. Bei den noch kommenden zwei Aktien ist es eine Ermessensentscheidung, welche von beiden, wenn man sich für zwei entscheiden will, man nehmen würde. Wenn man alle drei nimmt, dann ist auch gut. Also von daher, jetzt kommen eigentlich eher die positiven Signale. Aber vielleicht hast du noch eine Frage zu Alphabet.
Ja, vor allem einmal natürlich, du hast ja schon erwähnt, außer Microsoft hast du die anderen vier Aktien selber im Depot. Also auch da nochmal für Compliance ganz sicher. Interessenskonflikt, wenn ihr jetzt alle die Aktien kauft, kann dadurch Tobias reich werden? Natürlich, also das muss ich jetzt auch sagen.
Ja, mach das ruhig mal. Das würde mich natürlich extrem selber beeindrucken, wenn durch unser Video bei Börse Stuttgart TV, also nichts gegen den Kanal, wie du weißt, ich bin sehr, sehr gerne hier zu Gast, aber wenn wir es schaffen, die Alphabet-Aktie nach oben zu schießen, dann müssen wir uns nochmal was einfallen lassen, womit wir uns dann auch absetzen können. Das ist
zwei andere Punkte, die halt auch interessant sind, vielleicht bei Alphabet. Zum einen, man hört jetzt schon die ersten Gerüchte, ob es vielleicht mal ein Spin-off von YouTube geben könnte. Ich weiß nicht, ob du schon auch mal dazu Artikel gelesen hast, dass wir es vielleicht mal in der Planung sein können. Das wird bei vielen Unternehmen wie der Siemens. Die Siemens selber ist ein gutes Unternehmen, aber einzeln aufgeteilt ist wahrscheinlich mehr wert als im ganzen Konglomerat, weil man es nicht so richtig bewerten kann. Vielleicht was.
Genau deswegen hat man ja die Holding irgendwann mal da geschaffen. Also genau, um sowas auch machen zu können. Ich will gar nicht, also diese Spekulationen, da kommen wir nachher bei einem anderen Unternehmen noch zu, wo ich die für relevanter halte. Bei YouTube weiß ich es nicht, habe auch nichts darüber gelesen. Aber die grundsätzliche Struktur, die sich Alphabet gegeben hat, die spricht natürlich dafür, dass solche Schritte irgendwann mal gemacht werden. Von daher würde ich es da eher lustigerweise als unwahrscheinlicher sehen, als beispielsweise eine Ausgründung von Waymo. Denn hier, du hast es gesagt, Google und YouTube sind Suchmaschine 1 und 2 in der Welt. Da könnte man auch sagen, das gehört zur absoluten DNA des Konzerns und das verkauft man nicht, aber so dieses Thema autonomes Fahren, wenn man es denn zur Marktreife gebracht hat und dann vielleicht mal sagt nach dem Motto, von diesem Level 4 fahren auf das Level 5 fahren zu kommen, da sind vielleicht einfach nochmal 50 oder 100 Milliarden Investment notwendig. Und vielleicht müssen wir diese letzte Steigerung nicht mehr selber machen, sondern können die auch partiell vom Kapitalmarkt refinanzieren lassen. Und das könnte dann eben in der Tat dafür sprechen, dass man davon mal 20 oder 10% an die Börse bringt, auch um den Bewertungseffekt dann zu haben und dieses Unternehmen auch freischwimmen zu haben.
Und vielleicht ein zweiten Punkt, den ich noch interessant finde bei Google, ist, beim Fernseher, beim Movie-Streaming ist ja Google nicht wirklich dabei, aber vielleicht das nächste Große, was kommen könnte, wir haben erst beim Musik-Streaming, Film-Streaming und einige gehen auch davon aus, dass das nächste so Computer-Streaming, also Spiele, die man nicht mehr daheim vor Ort und seinem Rechner daheim laufen lässt, sondern auch per Streaming, in Deutschland fast unmöglich bei der schlechten Internetleitung, aber in manchen anderen Ländern, irgendwo Bulgarien oder so, geht das sicherlich wunderbar. Auch da ist Google Stadia relativ gut schon am Start, also auch das ist was, wo ich mir vorstellen könnte, private, persönliche Meinung, da gibt es noch mit Nvidia Now, da ist Amazon mit dabei, natürlich PlayStation versuchte was zu machen, Microsoft, also beim Gaming und Streaming sind viele dabei, aber auch da ist Google diesmal zumindest mit am Start, nicht wie bei den Movies, wo sie es komplett außen vor haben lassen, da bin ich auch noch gespannt. Das wäre sowas, wo ich in den nächsten Jahren als interessante beobachten finde, als persönlich als Gamer, das vielleicht nochmal deswegen.
Aber hast du da nicht den Eindruck, also wenn ich auf dieses Thema angesprochen werde, es wird ganz oft ein Kanal gesagt, wo man diese Übertragungen sehen kann und das ist eigentlich in meiner Wahrnehmung eher Twitch.
Sehen ja, aber es geht ja nicht um das Zuschauen, sondern du hast später, du hast vorher gesagt, dein iPad in der Hand, die ganze Rechenleistung läuft in der Cloud. Mit einem schnellen Internetleitung und schnellen Ping spielst du super gute Grafiken, super tolles Spiel auf deinem gumpigen, langsamen iPad von vor 5 Jahren und es läuft wunderbar. Also wirklich komplett Streaming mit Interaktion, mit Spiel, mit Steuern. Das kann für das nächste Große kommen und ich behaupte auch die nächste PlayStation 5, ja, 5, 6, 6, 6, PlayStation 6 und das nächste Microsoft-Gerät wird sicherlich auch ein Streaming-Gerät sein, nichts mehr, was vor Ort laufen wird. Und da wird man natürlich bei unserem digitalen Ausbau in Deutschland manchmal vielleicht Probleme haben damit. Bin ich gespannt. Das sind die nächsten Punkte, wo ich da drauf schaue.
Aber die PlayStation 6 ist ja noch absolute Zukunftsmusik. Gehört auch in das Unternehmen eine Aktie, die wir heute nicht besprechen. Die Sony-Aktie ist heute nicht mit dabei. Aber vielleicht sollten die sich auch erstmal darauf konzentrieren, dass sie die PlayStation 5 in ausreichender Zahl ausliefern, damit ich beispielsweise auch eine habe.
Chip-Probleme und Co. und so. Ja, okay, du hast die Zahlen, die wichtigen abschließend zu Alphabet schon genannt. Dann können wir zur nächsten Aktie mit A kommen, richtig?
Genau, wir können zur nächsten Aktie mit A kommen und deswegen hatte ich ja gerade auch nochmal Twitch so ein bisschen gesagt, denn Twitch gehört ja zu einem Unternehmen, was eben auch mit A beginnt und damit kommen wir jetzt zu Amazon, die ja eigentlich mit was ganz anderem angefangen haben.
Das ja, aber die haben etwas angefangen, was damals total langweilig klang. Warum soll ich mir Bücher online bestellen? Da gehe ich in den Laden, da fasse ich es an, da gucke ich rein. Ich meine, die Idee klingt heute total logisch, nur vor einigen, ja, das ist ja Jahrzehnte, kann man sagen, war es ja was ganz, ganz Ungewöhnliches. Ich habe vor kurzem mal die erste Amazon-Seite, vielleicht finde ich die noch im Blendzimmer hier ein, eingeschaut, wie sie damals ausgesehen hat, total putzig. Und wenn man guckt, was dabei rausgekommen ist, ein Riesenunternehmen mit ganz vielen Sachen. Vor kurzem habe ich gelesen, die haben ja in diesem Frühjahr MGM Studios aufgekauft. Also denen gehört jetzt nicht nur James Bond, sondern ganz viele andere Filme. Es kann so sein, dass nächstes Mal Q, das brandheiße Paket, an James Bond per Amazon Prime verschickt. Ich bin also gespannt, was da so kommen wird.
Ja, okay, das ist auch nicht schlecht, die Idee, dass das Product Placement für das ja gerade James Bond Filme berühmt sind, ob nun die Rolex oder auch mal die Omega oder natürlich Autos, ob nun Aston Martin oder gelegentlich auch mal BMW oder auch Ford, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sich da auch mal in irgendeiner Form...
Die mussten jetzt Teile des Videos neu oder des Films neu drehen, weil die Merchandise gar nicht mehr aktuell waren, die mussten was Neues einblenden, hieß es. Also ist spannend.
Okay, also Amazon. Amazon ist, ja, okay, also da auch da, das ist dann eben auch so ein Unternehmen, wo die Umsatzzeile einfach nur einen fassungslos zurücklässt, wo man auch einfach sieht, was bedeutet eigentlich Zinseszinseffekt, ne? Wenn so Dezember 2006 auf 7 von 10,7 auf 14,8 Milliarden, wie gesagt, da kommt man eben mal durcheinander, 14,8 Milliarden US-Dollar und dann geht es direkt weiter mit 19, mit 24, mit 34, mit 48 und so kann man es dann eben durchdeklinieren, bis man im Dezember 2020 bei 386 angekommen ist oder bei dem, was für 21 erwartet wird, nämlich 477. 477 Milliarden US-Dollar Umsatz werden für 21 erwartet, und zwar nach dem Pandemie, ja, und dem E-Commerce Booster schlechthin. Nach diesem Push gelingt es Amazon nochmal in der Erwartung der Analysten, den Umsatz um 23% zu steigern und nebenbei eben auch den Gewinn um 33% zu steigern. Denn der Gewinn pro Aktie soll am Jahresende 21 dann eben knapp 56 Euro bedeuten. So, nun ist das klitzekleine Problem bei der Amazon-Aktie, dass der Aktienkurs 3.525 US-Dollar ist, und daraus ergibt sich dann ein Ist-KGV oder ein erwartetes KGV für den Gewinn pro Aktie in 2021 von 63. Das ist, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen für die nächste Aktie, der Extremwert der heutigen Sendung, was das KGV für 2021 anbelangt. Aber jahrelang, und das können Zuschauer sehr, sehr gut in der Grafik sehen, wenn sie sich die Zahlen Net Income und Net Margin angucken, da ist es ganz, ganz lange Zeit so gewesen, dass Amazon so an der 2-3%-Linie geschrammelt ist. Dann hat man in 2011 angefangen, nochmal besonders Gas zu geben und war bis 2017 zweimal sogar negativ, aber ansonsten unterhalb von 2% Nettomarge unterwegs. Und irgendwann hat es nicht mehr geklappt, die Gewinne so weit nach unten zu drücken. Und irgendwann flossen dann Ergebnisse aus diesen auch milliardenschweren Investitionen in das Unternehmen zurück, und die Nettomarge kletterte auf 4,3, auf 5,5% in 2020 und liegt jetzt in einer TTM-Betrachtung, also da Trailing 12 Months, die zurückliegenden 12 Monate, inklusive also des zweiten Quartals 2021 bis zurück zum dritten Quartal 2020. Da sieht es jetzt eben so aus, dass die Nettomarge bei 6,6 ist, und wenn man sich dann auch noch mal weiter rechts davon in den einzelnen Quartalen tummelt, dann sieht man im März 21 mal so einen Wert, so einen Spitzenwert von 7,5. Und auch im Juni 21 von 6,88. Also Marge steigt jetzt. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass man im Bereich AWS, in den Amazon Web Services, da läuft es im Moment einfach wie geschnitten Brot. Und das ist eben auch eine der Fantasien. Wir hatten schon die Abspaltungsfantasien bei Alphabet. Ich habe gesagt, da ist eigentlich was mir so ein bisschen näher ist, weil eine Amazon auf der politischen Ebene eben auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist immer ein bisschen schwierig aus der deutschen Perspektive, da diesen Teil des amerikanischen Marktes zu kommentieren, aber zumindest aus der Perspektive von mir hier ist es so, dass bei Amazon dieses Thema Zerschlagung und damit eben vielleicht auch Eigeninitiative Aufspaltung stärker gespielt wird. Und Amazon Web Services wären eben ein Element, den man abspalten kann. Es gibt eigentlich auch noch AMS. Ich glaube, dieser Bereich heißt nicht so, aber ich habe den irgendwann mal angefangen, so zu nennen. Und das wären dann die Amazon Media Services. Da ist das ganze Video- oder Musikangebot eben drunter subsumierbar. Und eigentlich ist auch das etwas, was einen separaten Dienst darstellen könnte, wenn man denn wollte. Also von daher AWS, Amazon Web Services ist eine Fantasie, dass das abgespalten wird und damit eben auch zusätzliches Bewertungspotenzial reinbringt. Ansonsten ist dieser Unternehmensteil bei Amazon natürlich sehr, sehr gut aufgehoben, weil er eben für wirklich stark steigende Gewinne auch sorgt. Amazon Media Services ist ein anderer Bereich. Und was dann eben auch noch geht, wenn wir diese verschiedenen Service-Sparten dann schon haben, dann geht es natürlich auch um den Bereich, mit dem Amazon groß und Multimilliarden und eben auch, naja, Multibillionen sind es noch nicht, es sind eben 1,79 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Enterprise Value ist hier gleich, also da liegt nicht viel Cash rum. Die haben aber auch keine Nettoverschuldung. Also von daher 1,8 Billionen US-Dollar ist dieses Unternehmen im Moment sowohl an der Börse als auch faktisch wert. Und naja, es ist halt auf der einen Seite teuer, aber ich hatte ja gesagt, die Gewinne steigern sich jetzt stark. Und was eben das wirklich extrem Beeindruckende ist, dass die Gewinne einfach weiter steigen. In 22 soll alleine schon der Umsatz bei 567 Milliarden US-Dollar liegen und auch bis 2023 auf 650 steigen. Da könnten die Kritiker jetzt sagen, das sind ja gar nicht die Gewinne, ist richtig. Aber um das Ganze einzuordnen, sind vorher die Umsätze relativ wichtig. Die Umsätze werden also bezogen von 20 auf 23 um 19% pro Jahr weiter steigen. Und zwar ausgehend von dem Jahr, das eigentlich den stärksten E-Commerce-Booster weltweit auch nochmal dargestellt hat, nämlich das Corona-Jahr 2020. So, 19%iges Gewinnwachstum, 19%iges Umsatzwachstum und dem steht gegenüber und entgegen oder zur Seite ein 39%iges Gewinnwachstum bei den Aktien, denn der Gewinn pro Aktie soll bis 2023 auf 112,50 Dollar steigen. 112,50 Dollar, jetzt zum Ende hin wird es schwieriger, die Begrifflichkeiten dann immer auseinanderzuhalten. Und das bedeutet ein KGV von 31,3. Ja, ist ein sehr hohes KGV bezogen auf 23, aber das Gewinnwachstum hier wird bei 39% gesehen. Und damit wieder die Reminiszenz an Georg Tilenius ist das PEG-Ratio bei dieser Aktie bezogen auf 23er KGV und bis 23 erwartetes Gewinnwachstum bei 0,8. So, und da kann man dann eben auch sagen, damit ist dieser Wert auch gar nicht zu hoch gegriffen. Und die Amazon-Aktie, die ist im Grunde genommen auch die, die in den letzten Monaten sich da deutlich am zurückhaltendsten entwickelt hat. Die steht jetzt zwar knapp vor dem im Dezember erreichten Hochpunkt von knapp 3.500 US-Dollar, aber sie ist im Moment auf dem höchsten Punkt. Stimmt, sie ist auf dem höchsten Punkt. Sie ist nämlich auch höher als im Juni. Nein, sie steht im Moment zwar auf dem höchsten Punkt, aber sie kann eben eigentlich auch noch deutlich höher stehen. Denn die Abspaltungsfantasie ist da. Wie gesagt, das PEG-Ratio hier ist attraktiv. Das Gewinnwachstum ist phänomenal. Und von daher ist es eben auch trotz eines höheren KGVs, wenn man es dann eben ins Verhältnis setzt, zum Wachstum, was das Unternehmen sowohl Umsatz als aber vor allen Dingen gewinnseitig erwirtschaftet, eben so, dass das die 2A-Kaufvariante aus meiner persönlichen Sicht darstellt. Also 1A ist eben schon die Alphabet, 2A ist die Amazon und 2B ist eben die Aktie, die jetzt den Schlusspunkt dieser Sendung darstellen wird. Wenn Richie nicht noch eine Frage zu Amazon hat.
Ich habe noch eins zum 2A, weil bei beiden A fällt natürlich eins auf. Ich weiß, hat jetzt keinen Einfluss auf die Qualität der Aktie an sich, ist eher psychologisch. Aber beide sind so immens teuer, dass wahrscheinlich schon einige mal drauf warten. Könnte da mal vielleicht ein Split kommen? Also teuer mit pro Aktie. Sie wirkt optisch teuer. Was natürlich auch als zusätzlichen Boost sein könnte, wenn einer von beiden auch sich mal entscheiden würde, einen Split zu machen. Ich weiß, die Aktie ist gleich gut, gleich schlecht, ob gesplittet oder nicht. Aber psychologisch hilft es häufig noch, zusätzlich einen kleinen Kick nach oben zu kriegen. Und das ist ja bei beiden A's möglich. Beide notieren irgendwo bei 2.500-3.000 Dollar drüber. Und das wäre auch noch ein Punkt, der vielleicht noch interessant sein könnte, meiner Meinung nach. Also auch da nur eigene persönliche Meinung.
Ja, okay, also deine eigene persönliche Meinung. Gut, dann will ich mich mal mit der Reaktion ein bisschen stärker zurückhalten.
Ich sage, die Qualität der Aktie ändert sich nicht, aber psychologisch bedingt einfach.
Das Argument eines Aktiensplits für einen steigenden Aktienkurs anzuführen, nur weil es in der Vergangenheit so war, ich mag es eben einfach nicht und ich kriege das dann in der Regel auch nicht so freundlich formuliert, von daher breche ich da vielleicht einfach ab. Will aber vor allen Dingen eins sagen, was machen wir denn mit einer Aktie? Mit einem Aktienkauf beteiligen wir uns an einem Unternehmen und wir beteiligen uns bei einem Aktienkauf der Amazon-Aktien an einem absolut sensationellen Unternehmen mit einem bombastischen Track-Record und einem Pricing, was nicht so hoch ist. Es kann mal kurz passieren, dass ein eventuell bevorstehender Aktiensplit zusätzlichen Move in die Aktienperformance bringt. Aber das ist allenfalls etwas Kurzfristiges und wird sich dann mittelfristig wieder nivellieren. Und der hohe Aktienpreis, der ist vielleicht ein Argument sozusagen nach dem Motto, das fällt mir jetzt vielleicht mal ein bisschen schwer, mir eine Aktie zu kaufen. Aber Da kann doch jeder inzwischen bei einem Broker auch sein Konto haben, wo er einfach sagt, ich kann sparen ab einem Euro. Ich kann in Aktien sparen ab einem einzigen Euro. Und es gibt sogar Broker, da ist es kostenfrei möglich, ab einem Euro zu sparen. So. Und in der Situation ist es eigentlich egal, weil ich kann für einen Euro machen es hoffentlich nicht viele, weil es wäre dem Broker zu wünschen, weil damit kann er kein Geld verdienen. Aber man kann mit 25 Euro, man kann mit 20 Euro, man kann mit 50, mit 100, mit 200 sich immer Bruchstücke dieses Unternehmens kaufen. Und von daher muss man, auch wenn man die Aktie jetzt im Moment vielleicht nicht im Ganzen kaufen kann, nicht warten, um einen kleinen Bruchteil. Und auch wenn man eine ganze Aktie kauft oder wenn man mehrere ganze Aktien kauft, ist es eben auch trotzdem nur ein klitzekleiner Bruchteil, den man an diesem Unternehmen hat. Und man sollte sich nicht so stark mit dem psychologischen Element, kann ich mir eine ganze Aktie kaufen oder kriege ich nur Bruchteile, aufhalten, sondern einfach sagen, ich möchte Anteile an tollen Unternehmen haben, die einigermaßen vernünftig bewertet sind. Alphabet ist eine davon, auch wenn sie 2.800 noch was US-Dollar kostet. Und Amazon, auch wenn sie 3.500 noch was US-Dollar kostet, ist eine zweite, die man, wenn man eben, wie gesagt, ganze Stücke nicht kaufen kann, einfach mal über einen Sparplan, über einen Aktiensparplan nachdenken sollte. Die Möglichkeiten sind glücklicherweise vorhanden.
Klar, also ob ich jetzt eine Aktie mit 2.800 habe oder 10 mit je 280, das sagt sich ja, die Qualität der Aktie ändert sich nicht, aber psychologisch in der Vergangenheit war es kurzfristig mal durchaus ein Buch.
Hey, du hast ja recht, es funktioniert ja. Es funktioniert ja. Ich stehe trotzdem nur immer dann kurz kopfschüttelnd da und es nivelliert sich natürlich auch. Also dann geht der Kurs vielleicht mal 5% in der Situation ab, aber deswegen, also wirklich, jetzt, also das würdest du auch nicht sagen, hoffe ich. Ansonsten steht das Statement, was jetzt kommt. Wer wegen eines eventuell bevorstehenden Aktiensplits eine Aktie kauft, der ist ein Kapitalmarkt-Hornochse und sollte von Aktien besser die Finger lassen, weil das wäre die albernste Spekulation. Wenn man, so wie du es gesagt hast, den Effekt ganz gerne mitnimmt, da ist nichts gegen zu sagen, wobei man da eben sagen muss, das nivelliert sich und in diesen kleinen Spike, ja, da wächst das Unternehmen durch eigene Umsatzsteigerung zielgerichtet sowieso sehr, sehr schnell rein. Das eine schneller, das andere langsamer. Amazon und Alphabet sollten es tendenziell relativ schnell tun.
So, jetzt kommen wir zur letzten, zu deiner AF-Lösung. Und zwar
zu nee, AB. Nee, 2B, entschuldige. Zu der 2B-Lösung von, zumindest aus meiner Sicht, ja, möglicherweise kaufenswerten Titeln dieser Sendung.
Okay, dann letzte Aktie, geringste Marktkapitalisierung, also quasi ein Billigheimer mit Facebook.
Es ist ein Leichtgewicht, was nur ungefähr 65% des Wertes vom deutschen Aktienindex ausweist, denn die Marktkapitalisierung ist auch hier eine Billion US-Dollar. 1,06 sind es ganz korrekt und 1,03 ist der Enterprise Value, also 0,03 Billionen US-Dollar sind da quasi Liquidität. Harmloser haben 30 Milliarden doch noch nie geklungen, oder?
Putzig.
Ist absoluter Wahnsinn. Also diese Werte sind absoluter Wahnsinn. 10 Milliarden Börsenwert haben wir in dieser Sendung jetzt quasi durchgekaut und sind beim Schlusspunkt Facebook angekommen. Und du bist ja in sozialen Netzwerken wesentlich aktiver als ich. Deswegen will ich mal zum Start gleich das Recht zur Fragestellung auch an dich nutzen. Was ist denn aus dem Facebook-Universum für dich das Produkt, das Social Network, was du am intensivsten nutzt?
Also ich muss sagen, ich bin momentan eher auf Instagram unterwegs und immer noch ein bisschen auf Facebook. Man merkt aber, es sind unterschiedliche Personenkreise auf diesen beiden Gebieten unterwegs. Aber Stand jetzt ist eher Instagram das, wo ich mich ein bisschen, da hat man nicht ganz so viel zu texten, da reicht oft ein Bild, ein Kommentar, ist meist ein bisschen schneller. Mhm.
Und sonst so?
Ja gut, WhatsApp, aber seltener, weil ich meistens dann jetzt eher bei Threema unterwegs bin. Kommt aber nicht ganz oft mehr zum Einsatz, wie es mal war.
Okay, also ich hab den Eindruck, dann WhatsApp hat immer so Wellen. wo es dann mal wieder so ein bisschen stärker in Ungnade fällt und was eben noch nicht dazu geführt hat, dass es bei Investoren sonderlich in Ungnade fällt, weder WhatsApp selber noch die Aktie. In letzter Zeit ist eine ganze Menge Schwung reingekommen. Facebook war am Jahresanfang in der Tat auch für mich noch eine Aktie, die ich für interessant halte. Meine Position habe ich schon vor einem Jahr im Januar gekauft, also im Januar 2020. Liege damit im Moment jetzt so knappe 60% vorne. Das war damals ein Tausch übrigens für eine in meinen Augen relativ hoch bewertete Apple-Aktie. Ich glaube, Facebook hat sich ein Stück schlechter entwickelt seitdem als Apple, aber das geht ja noch weiter und den Vergleich können wir dann vielleicht auch ein andermal machen. Wir fangen ja jetzt gerade an, eine gewisse Historie bei diesen 5 Aktien aufzubauen und das nächste Mal gucken wir uns auch einfach mal im Rückblick an, was hat sich eigentlich von den Favoriten, wie haben sich diese Favoriten eigentlich entwickelt, wie haben sich die beiden anderen Unternehmen Apple und Microsoft danach entwickelt und taugen diese Einschätzungen hier überhaupt was? Ich glaube nicht, dass sich das in auf der Quartalsebene zeigen wird, aber im mittelfristigen Bereich nach 1-2 Jahren ist es, glaube ich, sehr, sehr gut, auch quartalsweise zu gucken, welche von diesen 5 Top-Unternehmen sind im Moment eigentlich kaufenswerter als die anderen und danach auch vielleicht Transaktionen zu legen und das Geld, was man investiert, dahingehend dann einfach anzulegen. Aber Facebook, ja, auch da. Wir sind ja immer, das zieht sich ja so ein bisschen durch, wenn man 5 solcher Folien macht. Ich meine, das Unternehmen hat also 3,7 Milliarden US-Dollar Umsatz zu machen, ist ja schon mal was unfassbar Beeindruckendes, hatten die in 2011. Und mittlerweile sind es auf der TTM-Betrachtung, also bezogen auf die letzten 12 Monate inklusive erstes Halbjahr 2021, sind es 105 Milliarden US-Dollar. Also man macht mittlerweile das Doppelte von dem, was man mehr als das Doppelte von dem, was man im Jahr 2011 insgesamt mal gemacht hat, mittlerweile in einem Monat. Brutales Wachstum, so auch in den letzten 5 Jahren. Da ist das Umsatzwachstum bei Facebook 37% gewesen. Ich muss hier nochmal bei den anderen Folien nachgucken, ob es irgendwo so hoch war. Nee, war es nicht. Facebook ist damit in der Vergangenheitsbetrachtung der absolute Wachstumsspitzenreiter und auch beim Gewinn pro Aktie. Der hat sich von 2015 bis 2020 von 1,29 auf 10,09 Euro erhöht. 50,9% pro Jahr. Da kann eine Apple mit 7,3% nicht mithalten, eine Microsoft mit 25,8% auch nicht, eine Alphabet mit 20,7% nicht. Na gut, eine Amazon könnte mithalten, weil im Jahr 2015 der Gewinn pro Aktie noch bei 1,25 lag und in 2020 bei 41. Gut, ist ein bisschen mehr pro Jahr, aber macht, glaube ich, auch deutlich, dass Facebook hier in der zurückschauenden Betrachtung mit 50% extrem beeindruckend unterwegs ist. Also das ist alleine schon mal ein Wahnsinn. Es geht nicht in der Geschwindigkeit weiter. Das kann ich noch nicht endgültig vorwegnehmen, weil ich weiß es ja nicht, aber die Analysten sagen, dass es bis 2023 immerhin weitergehen soll auf einen Gewinn pro Aktie von 18 US-Dollar und das entspricht einem Wachstum von 21,2%. Damit kommt das Gewinnwachstum nicht ganz mit dem Umsatzwachstum, was bei 22,7% erwartet wird. Was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, denn das heißt ja eigentlich nur, dass sich die Nettomarge nicht weiter erhöhen lässt. Okay, die ist jetzt im Moment gerade auch bei so 37,18. Das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr viel als das, was vom Umsatz dann nach allen Kosten und nach allen Steuern übrig bleibt. Aber eigentlich hätte ich da erwartet, dass das schon noch ein gewisses Stück zumindest weitergehen kann. Aber die Analysten sind hier aus welchen Gründen auch immer skeptischer, obwohl ja eigentlich noch einiges ansteht. WhatsApp WhatsApp wird noch null monetarisiert, also oder ich krieg's nicht mit. Und dann hat man ja vor einigen Jahren dieses interessante Manöver gemacht, sich von diesen kleinen Brillen zu verabschieden und die richtig großen Geräte aufzusetzen, wo man mittlerweile auch in Unternehmen Besprechungsräume mit virtuellen Brillen anfängt aufzubauen. Also ich habe das ja noch nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass ein findiger YouTube-Schauer unter diesem Video vielleicht einfach mal ein anderes YouTube-Video, nach dem ich noch nicht geguckt habe, von den virtuellen Besprechungsräumen, die es bei Facebook dazu geben scheint, einblendet. Also man will auf der es ist schon ganz schön lange. Man will in den Unternehmensbereich stärker rein mit diesen Oculus Rift Brillen. Und aus meiner Sicht ist ja auch für ganz andere Sachen. Also für mich ist, ich glaube, ich hatte es in der letzten Sendung, wo wir über die 5 Aktien gesprochen haben, auch schon angesprochen. Für mich ist es ein völlig klares Thema, dass Sky und andere Pay-TV-Kanäle eigentlich müsste es aus meiner Prognose-Sicht müsste es eigentlich schon da sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass die in diversen Stadien 180 Grad Kameras aufbauen werden und dass man irgendwann in der Lage sein wird, auch das Live-Erlebnis mit einer 3D-Brille nachzuempfinden. Man wird sich im Stadion umgucken können, man wird ans Spielfeld ein bisschen heranzoomen können, man wird die Fankurve direkt auf dem Ohr haben, möglicherweise auch dann noch mit den akustischen Unterstützungen, wenn man den Kopf stärker nach links dreht. Also da ist eigentlich sehr, sehr viel drin, so dass ich mich über diese sehr, sehr zurückhaltende Wachstumserwartung bei der Facebook ein bisschen wunder, aber ich da eben auch unterstelle, dass die Analysten sich das sehr, sehr genau angeschaut haben.
Virtuelle Museumsbesuche, virtuelle Konzerte oder auch im Homeoffice nicht mehr am Küchentisch sitzen und keine Monitore aufbauen können, so eine Brille auf, du hast dann virtuell 3, 4 Monitore um dich rum. Also ich glaube, da geht schon noch einiges. Gerade durch dieses längere Lockdown, durch viel Homeoffice, da fällt mir plötzlich auf, wie viel man durchaus damit auch ersetzen oder ergänzen könnte. Also es bleibt definitiv spannend. Und ich komme jetzt zum Thema Gaming. Auch das ist natürlich ein ganz klarer Punkt für die Brille. Also es gibt einige Punkte. Ich habe noch keine, aber vielleicht werde ich mir demnächst mal eine zulegen. Wobei der Markt noch wirklich nicht so weit ist, dass es da wirklich viele Anwendungen dafür gibt für die breite Masse. Noch nicht, aber...
Aber wirklich, stell dir mal vor, der FC Liverpool würde anfangen, in seinem Stadion 6 Kameras aufzustellen. Haupttribüne, Fanblock, irgendwie ein bisschen weiter weg. Keine Ahnung, was es da so gibt. Wenn ich mir so ein Live-Erlebnis vorstelle und im Grunde genommen das auch im Rahmen eines Abos oder von Pay-Per-View-Modellen ins Wohnzimmer holen kann, das ist ja so eine signifikante Veränderung eines Live-Erlebnisses. Also klar ist mir lieber, im Stadion zu sitzen. Und im Olympiastadion zu Berlin ist es ja aufgrund merkwürdiger Leistungen des gastgebenden Teams dort auch relativ leicht, Karten zu bekommen. In Liverpool ist es schwieriger. Oder live beim Super Bowl mit dabei zu sein und die heimische Couch nicht zu verlassen. Das sind meiner Meinung nach die absoluten Top-Szenarien für diese Brillen. Facebook ist da sehr, sehr früh positioniert gewesen. Facebook hat massive Reichweite bei Menschen, also Milliarden Nutzer, an die kommt Facebook eben ran, im Gegensatz zu vielen anderen und auch wesentlich leichter als ganz, ganz viele andere. Und das sind meiner Meinung nach Chancen. Bezogen auf die Gewinnerwartung hier auch nochmal abschließend genau die Zahlen auch, die wir jetzt für alle anderen 4 Aktien auch schon hatten. Gewinn pro Aktie also bei 18 US-Dollar erwartet für das Jahr 2023 158,7 Milliarden US-Dollar soll der Umsatz sein. Und bei dem 18 US-Dollar Gewinn pro Aktie ergibt sich bei einem aktuellen Aktienkurs von 378 US-Dollar ein KGV von 21. Und verglichen mit dem 21,2er Gewinnwachstum, was für die nächsten 3 Jahre erwartet wird, ergibt sich damit ein PEG-Ratio von 1,0. Also die Aktie ist an der Stelle vor diesem Hintergrund fair bewertet. Bezogen aufs 23er KGV, ich kontrolliere lieber nochmal nach, aber es ist die günstigste Aktie. Also von daher, bei Facebook geht eigentlich auch noch was. Deswegen ist es da aus meiner Sicht die 2B-Aktie neben der 2A-Aktie Amazon und Microsoft und auch Apple, aber vor allen Dingen Microsoft, also da sehe ich die Kursentwicklung dann schon sehr, sehr skeptisch für die nächsten 6 bis 12 Monate. Und skeptisch kann im Übrigen auch mal bei diesen Aktien heißen, dass sie einfach mal sich nur seitwärts entwickelt. Auch bei einer Apple sehe ich es eher skeptisch, aber bei einer Alphabet und auch bei einer Amazon und bei einer Facebook, da geht aus meiner ganz persönlichen Sicht eben schon noch ein bisschen was.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Wir haben vorgesagt, ja, wir machen es diesmal ein Update, wir machen bloß eine halbe Stunde Pustekuchen. Es war wieder eine ganze Stunde, aber lag sicher auch in vielen Zwischenfragen von mir. Ich würde sagen, spätestens...
So viele Zwischenfragen hast du nicht gestellt.
Dann wollte jetzt gerade eine Chance geben. Zu dem Thema sehen wir uns spätestens in 3 Monaten wieder. Wenn ihr da draußen sagt, okay, die 5 Aktien, komm, packt nochmal 10 Minuten oben drauf und nehmt nächstes Mal noch vielleicht eine Netflix dazu, eine Sony, einfach eine 6. Aktie. Der Tobias weiß noch nichts von seinem Glück, aber vielleicht können wir dann ein bisschen über eine weitere, immer wieder eine Gastaktie noch mit aufnehmen. Und so habt ihr auch die Möglichkeit, ein bisschen interaktiv mitzumachen. Lasst die Kommentare da und schreibt vor allem drunter, ob ihr es bis zum Schluss gelesen habt. Weil sonst wüsst ihr ja nicht, dass dieses Kommentar... Also egal, ihr wisst, was ich meine. Tschüss nach Frankfurt, bis zum nächsten Mal.
Ansonsten, jetzt ist ja auch egal. Ich unterbreche dich jetzt nochmal, weil da, also wie gesagt, bei einer Apple würde sich meiner Meinung nach mal so ein Deep Dive dann auch auf der Quartalszahlenebene anbieten. Und wenn das der eine oder andere eben auch für den einen oder anderen Wert noch haben will, dann auch das gerne mal in die Kommentare machen. Vielleicht, Richie, kriegen wir da für uns ein neues Format hin, wo wir einfach mal ein paar Aktien in unser Beobachtungsumfeld auch und da dann die Quartalszahlen auch nochmal ein bisschen auseinanderdröseln.
Perfekte Idee. Anstatt eine Stunde über 5 Aktien, machen wir einfach eine Stunde über 1 Aktie. Sehr gut, so machen wir es. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.